Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen. Wir stehen in Lukas 23, 13. Und zwar ist das die letzte der 6 Prozessphasen, die letzte der 3 heidnischen. Wir haben gesehen, in Lukas 23 zuerst wurde der Herr zu Pilatus gebracht, dann zu Herodes Antipas und schließlich zurück zu Pilatus und da kommt es zur Verurteilung, zur Kreuzigung. Wir lesen ab Vers 13 bis zunächst 43.
Pilatus aber rief die obersten Priester und die führenden Männer und das Volk zusammen und sprach zu ihnen: Ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht, als mache er das Volk abtrünnig. Und siehe, als ich ihn vor euch verhörte, habe ich an diesem Menschen keine Schuld gefunden, deretwegen ihr ihn anklagt. Aber auch Herodes nicht, denn ich habe euch zu ihm gesandt und siehe, es ist nichts von ihm verübt worden, was des Todes würdig wäre. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Er musste ihnen aber anlässlich des Festes einen freigeben. Da schrie aber die ganze Menge und sprach: Hinweg mit diesem und gib uns Barabbas frei. Der war wegen eines in der Stadt vorgefallenen Aufruhrs und Mordes ins Gefängnis geworfen worden. Nun redete ihnen Pilatus noch einmal zu, weil er Jesus freilassen wollte. Sie aber riefen dagegen und sprachen: Kreuzige, kreuzige ihn. Und zum dritten Mal sprach er zu ihnen: Was hat dieser denn Böses getan? Ich habe keine des Todes würdige Schuld an ihm gefunden. Darum will ich ihn züchtigen und dann freilassen. Sie aber hielten an mit lautem Geschrei und forderten, dass er gekreuzigt werde, und ihr Geschrei und das der obersten Priester nahm Überhand. Da entschied Pilatus, dass ihre Forderung erfüllt werden sollte, und gab ihnen den frei, den sie begehrten, welcher eines Aufruhrs und Mordes wegen ins Gefängnis geworfen worden war. Jesus aber übergab er ihrem Willen. Und als sie ihn hinführten, ergriffen sie einen gewissen Simon von Kyrene, der vom Feld kam, und legten ihm das Kreuz auf, damit er es Jesus nachtrage. Es folgte ihm aber eine große Menge des Volkes und dazu Frauen, die ihn auch beklagten und betrauerten. Da wandte sich Jesus zu ihnen und sprach: Ihr Töchter Jerusalems, weint nicht über mich, weint vielmehr über euch selbst und über eure Kinder. Denn siehe, es kommen Tage, da man sagen wird: Glückselig sind die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht gestillt haben. Dann wird man anfangen, zu den Bergen zu sagen: Fallt über uns, und zu den Hügeln: Bedeckt uns. Denn wenn man dies mit dem grünen Holz tut, was wird mit dem Dürren geschehen? Es wurden aber auch 2 andere hingeführt, Übeltäter, um mit ihm hingerichtet zu werden. Und als sie an den Ort kamen, den man Schädelstätte nennt, kreuzigten sie dort ihn und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber. Und das Volk stand da und sah zu. Und es spotteten auch die Obersten mit ihnen und sprachen: Andere hat er gerettet, er rette nun sich selbst, wenn er der Christus ist, der Auserwählte Gottes. Aber auch die Kriegsknechte verspotteten ihn, indem sie herzutraten und ihm Essig brachten und sprachen: Bist du der König der Juden, so rette dich selbst. Es stand aber auch eine Inschrift über ihm geschrieben in griechischer, lateinischer und hebräischer Schrift: Dieser ist der König der Juden. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn und sprach: Bist du der Christus, so rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete, tadelte ihn und sprach: Fürchtest auch du Gott nicht, da du doch in dem gleichen Gericht bist? Und wir gerechterweise, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach zu Jesus: Herr, gedenke an mich, wenn du in deiner Königsherrschaft kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein.
Vielen Dank. Wir haben gesehen schon in der ersten Prozessphase bei Pilatus, 23 Vers 6, Pilatus fragt, ob der Mensch ein Galiläer sei. Etwas befremdend, diese Ausdrucksweise, ob der Mensch. Und jetzt fällt auch wieder auf, in Vers 14 sprach er zu ihnen, ihr habt diesen Menschen zu mir gebracht. Und am Schluss des Verses nochmals, ich habe ihn vor euch verhört und habe an diesem Menschen keine Schuld gefunden. Das fällt so im Lukas-Evangelium besonders auf. Aber man muss daran denken, das Lukas-Evangelium hat als Hauptbotschaft, der Jesus soll vorgestellt werden als
der wahre Mensch.
Der wahre Mensch, der vollkommene Mensch, genau. Und an solchen Details kann man das sehen. Und zwar eben der wahre, der vollkommene Mensch, also der sündlose Mensch. Und in dem Zusammenhang ist zu sagen, wir wissen ja, die Prozessphase bei Herodes Antipas wird auch nur in Lukas berichtet. Und damit wird auch nur hier berichtet, dass er zum Spott dieses glänzende Gewand tragen musste. Vers 11, das haben wir ja letztes Mal erklärt. Das ist eine Toga Candida, also ein weißes Kleid, das Bewerber um ein Staatsamt im Römischen Reich trugen. Und Herodes wollte den Herrn damit verspotten. Seht, dieser Mann aus Galiläa möchte gerne König der Juden sein. Aber das ist nur Aspiration. Also er möchte das gerne, aber er kann es nicht. Also glänzendes Gewand kann man auch übersetzen, weißes Gewand. Und eben damit kleine Toga Candida, nur im Lukas-Evangelium, wo eben der Herr Jesus als der vollkommene Mensch vorgestellt wird. Und in dem Zusammenhang ist natürlich ganz wichtig diese Unschuldsfeststellung. In Vers 14, da sagt Pilatus dreierlei bezüglich der Unschuld. Können wir das gleich zusammentragen?
Er machte das Volk abwendig.
Ich meine jetzt in Bezug auf die Unschuld, was Pilatus sagt, wie er sich ausdrückt.
An diesem Menschen keine Schuld gefunden.
Genau, hat keine Schuld gefunden. Aber er sagt noch mehr. Zweitens.
Worin ihr anklagt.
Eben, eine solche Schuld, der er angeklagt wird, findet er nicht.
Auch Herodes nicht.
Und dann zweitens, auch Herodes nicht. Denn ich habe euch zu ihm gesandt. Also es ist ein zweites Zeugnis über seine Unschuld. Pilatus findet nichts, Herodes findet nichts und
nichts Todeswürdiger ist von ihm getan.
Also
Mord, kann man sagen.
Noch dazu betont er genau, siehe, nichts Todeswürdiges ist von ihm getan worden. Dreifache Unschuldsbezeugung. Wir hatten schon eine Unschuldsbezeugung etwas früher. Sieht das gerade jemand?
Vers 4.
Ja, Vers 4 in der ersten Prozessphase, nämlich
ich finde keine Schuld an diesem Menschen.
Jawohl, genau. Also, in der ersten Prozessphase keine Schuld, hier keine Schuld, und zwar dreifach ausgedrückt. Und wo haben wir jetzt weiter diese Bezeugung auch noch gefunden? Ja, so ausdrücklich Unschuld. Vers 20 sagt ja, er will ihn freilassen, nicht wahr? 22. Jawohl, das ist eine Frage. Und dann beteuert er, ich habe keine Todesschuld an ihm gefunden. Also ihm war klar, der Vorwurf von Aufruhr und er möchte König der Juden sein, das Argument ist nicht gültig, denn der Herr, das haben wir letztes Mal angeschaut, sagt ja Pilatus gegenüber direkt, so in Johannes 18 berichtet, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft. Und so war für Pilatus klar, das ist kein Aufrührer, der macht keine Revolution und der versucht nicht irgendwie mit Gewalt gegen Rom vorzugehen. Und darum also auch hier wieder, ich habe keine Todesschuld an ihm gefunden. Hätte er quasi einen Aufstand angestachelt, dann wäre die Todesstrafe nach römischem Recht darauf gestanden. Ja, und Wo im Text haben wir die Unschuldsbezeugung nochmals gefunden? Im bisher verlesenen Text.
Ja, der am Kreuz.
Ja, der Mitgekreuzigte, der eine. In welchem Vers?
Er spricht in Vers
41. Ja, 41. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Ungeziemendes getan. Das ist auch ein ganz klares Zeugnis. Und hätten wir noch weiter gelesen, der Hauptmann, also ein Offizier über 100 Soldaten, in Vers 47, nach dem Tod des Herrn am Kreuz ist er so überwältigt, er verherrlicht Gott und sagte wahrhaftig, dieser Mensch war gerecht. Und auch da, man beachte wieder, dieser Mensch war gerecht. Es geht wirklich im Lukas-Evangelium um einen vollkommenen Menschen. Und eben, die Dinge sind hier etwas anders formuliert als in Matthäus, als in Markus, als in Johannes. Und indem man eben die besonderen Formulierungen besonders hervorhebt, erkennt man, was die spezielle Botschaft ist. Nun, wie viel Unschuldsbezeugungen haben wir damit gefunden? Fünf Stellen, aber wir haben ja gesehen, bei Vers 14, 15 sind es drei, zu dieser Angelegenheit drei. Also wenn du es durchzählst, Vers 4 einmal, dann Vers 14, 2, 15, 3 und 4 und Vers 22 ist Nummer 5, Vers 41 Nummer 6 und das Zeugnis des Hauptmanns im Vers 47, 7. 7, Zahl der Vollkommenheit, Bezeugung seiner Unschuld und auch seiner Gerechtigkeit. Mehr noch, nicht nur unschuldig, sondern nichts Ungeziemes getan, dieser Mensch war gerecht. Ja, Leandro? Ja.
Haben Sie auch Bezug, dass Sie merken, dass bei ihm keine Schuld ist?
Ja, beziehungsweise, das drückt einfach aus, dass Sie betroffen sind über Ihre Haltung. Das beinhaltet natürlich auch etwas, dass Sie sagen, da ist etwas falsch gegangen. Aber es ist in dem Sinne nicht eine ausdrückliche Unschuldsbezeugung, aber es ist natürlich auch wieder ein Hinweis, dass Sie merken, dass das war offensichtlich etwas Falsches. Was haben wir da gemacht? Gut, und das Verrückte, das Wahnsinnige in dieser ganzen Sache, wir haben schon gesehen in dem jüdischen Prozess, wie viele offensichtliche Gesetzesbrüche da geschehen sind. Aber was man jetzt hier feststellt ist, es gab diese Sitte, einer wird zum Passafest freigelassen. Und sie fordern, dass eben nicht dieser Mann aus Galiläa, von dem Pilatus klar sagt, ich kann ihn nicht verurteilen, da liegt keine Schuld vor. Den wollen sie nicht, dass er freigelassen wird, sondern sie möchten Barabbas. Aber das war jetzt einer, der wirklich diese Übertretung begangen hatte, der sie den Herrn angeklagt haben zu Unrecht. Denn Vers 19 sagt, er war wegen eines Aufruhrs, also es gab einen Aufstand, verbunden mit Mord. Deswegen im Gefängnis. Und den wollen sie frei haben. Also unglaublich. Die Ungerechtigkeit erreicht die absolute himmelschreiende Spitze. Und wenn man beachtet, Barabbas, dieser Name, was heißt das?
Sohn des Vaters.
Und zwar sind ja zwei Teile. Bar. Was heißt das?
Sohn.
Auf Hebräisch heißt doch Ben.
Aramäisch.
Auf Aramäisch heißt eben Bar, Sohn. Wobei ganz selten im Hebräischen kommt das auch vor. In Psalm 2 hat man sowohl Ben, du bist mein Sohn, Beni, und dann auch küsset den Sohn und dort ist es Bar. Also im Hebräischen ist beides im Prinzip möglich, aber das Normale ist Ben und typisch aramäisch, und das ist aramäisch Bar, Sohn. Und was ist das, Abbas?
Vater.
Das ist Abba.
Jawohl,
nicht nur Vater, sondern Papa, ja. Und zwar, warum das S hier? Weil es ja ein griechischer Text ist, das Lukas-Evangelium. Und auf Griechisch hat man die hebräischen, aramäischen Namen etwas der griechischen Sprache angepasst und man hat eben ein S am Schluss als männlich empfunden. Darum sagt man dann auf Griechisch nicht Jesaja, sondern Jesajas. Nicht Mose, sondern Moses und
Elias zum Beispiel.
Ganz genau. Immer dieses S am Schluss, das ist ein typisches männliches Zeichen. Und darum Jeshua, nicht Jesu, sondern Jesus mit einem S. Also, Sohn des Vaters. Wo wird der Jesus in der Bibel so genannt? Sohn Gottes, nicht wahr? Ganz viele Stellen, aber Sohn des Vaters.
Johannes Evangelium, Kapitel 1.
Nein. Aber du bist schon beim richtigen Autor, der eben am meisten über den Sohn Gottes geschrieben hat. 2. Johannesbrief. Sascha, darf ich bitten, vorzulesen, 2. Johannes 3.
Gnade, Barmherzigkeit und Friede sei mit euch von Gott, dem Vater, und von dem Herrn Jesus Christus, dem Sohn des Vaters, in Wahrheit und Liebe.
Eben, normalerweise wird der Jesus genannt Sohn Gottes, aber hier haben wir ein ganz besonders zärtlichen Ausdruck, der Sohn des Vaters. Also zwei Bar Abba. Und der Herr Jesus hat ja den Vater Abba genannt. Das sollte man im Judentum nicht tun. Darum in keinem Gebetsbuch wird man die Anredeform Abba finden. Aber der Herr Jesus im Garten Gethsemane, Markus 14, betet Abba Vater. Av. Zum Beispiel Abraham, Avraham, das heißt Vater einer Menge. Und mein Vater, Avi. Sehr oft im Johannesevangelium zum Beispiel sagt der Herr Jesus, mein Vater. Und da sagt er Avi. Und das haben die alten Rabbiner auch gesagt, das soll man nicht sagen. Man soll nur kollektiv beten. Auch wenn man selber betet, persönlich, Avinu, unser Vater. Aber nicht Avi und eben nicht Abba, das ist viel zu nahe. Aber der Herr Jesus hat gesagt, Abba, Vater, Markus 14, als er in Gethsemane war. Und wenn es möglich ist, geht dieser Kelch an mir vorbei. Und dann lesen wir in Galater 4, dass Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt hat. Jetzt, nachdem das Werk vollbracht ist. Und der ruft, Abba, Vater. Also wir sind in diese Nähe hineingestellt worden zum ewigen Vater, die der Herr Jesus hatte von Ewigkeit her. Und auch Römer 8 betont das nochmals, aber. Wobei wir dort, wie auch in Galater, ja beides haben, aber Vater. Aber Vater ist dann nicht einfach die Übersetzung, sondern das ist griechisch Pater, Vater. Und während aber so das ganz typische und normale ist, wie Kinder ihren Vater ansprechen in Israel. Also wenn man so eine Volksmenge drin ist und dann kleine Kinder, da hört man ständig Abba, Abba, Abba. Aber Av ist eben das Distanziertere. Und das entspricht Vater, Abba, Vater, Pater. Und das drückt eben zwei Seiten aus. Abba drückt mehr diese zärtliche, von Gefühlen geprägte Beziehung zum Vater. Und Pater drückt dann, Vater drückt mehr unsere Einsicht in diese Beziehung aus. Beides zusammen. Darum haben wir gleich eben verbunden, Abba, Vater. Aber eben wie gesagt, das durfte man im Judentum so nicht sagen, diese Nähe kannte man nicht in diesem Glauben, wo es einen geschlossenen Scheidevorhang gab. Aber die Wende kam für uns mit dem aufgerissenen Scheidevorhang, darauf kommen wir erst später in unserem Abschnitt, da ist dieser Zugang zum Herzen des Vaters geöffnet worden. Und da erkennen wir eben den Herrn Jesus als den wahren Bar-Abba. Und die sind gegenübergestellt. Bar-Abba, ein Mörder. Und Bar-Abba, das Leben. Der Jesus konnte sagen, Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und in der Apostelgeschichte wird er genannt, der Fürst des Lebens. Den Fürst des Lebens habt ihr getötet. Apostelgeschichte 3. Das ist der Sohn des ewigen Vaters. Also ein wunderbarer Ausdruck. Aber hier kommt wirklich die Bosheit des Menschen absolut zum Höhepunkt. Und dann sehen wir, jeder Diktator, so verbissen und hartherzig er sein mag, wenn die Volksmenge tobt, das hat Wirkung. Und wir wissen von Pilatus, das war ein Mann, der konnte einfach über die Gefühle der Menschen hinweggehen. Der war sehr, konnte auch sehr gewalttätig sein, wurde auch schon deswegen von oben herab von Rom gerügt, hat viele Menschen umgebracht und jetzt war er überzeugt, da braucht es keine Hinrichtung. Aber wir sehen in Vers 23, sie bedrängten ihn mit großem Geschrei. Also je lauter man schreit, desto wirkungsvoller. Und wir sehen, dass die führenden Priester hier eine wichtige Rolle spielten. Dann wird betont, und ihr und der führenden Priester Geschrei nahm Überhand. Und das führt dazu, dass der starke Mann schwach wird. Und urteilt, dass man einfach das macht, was sie wollen, obwohl er selber gar nicht wollte. Der Mörder wird freigelassen und der Herr wird gekreuzigt. Nun haben wir hier noch diese kurze Notiz, dass er weggeführt wurde. Und dann ergriffen sie einen Simon von Kyrene, Vers 26, legten ihm das Kreuz auf. Wichtig ist, das Wort Kreuz, Stauros, auf Griechisch, das könnte Verschiedenes bedeuten. Das könnte bedeuten ein Pfahl, es kann bedeuten ein Kreuz. Und was bedeutet das jetzt? Die Zeugen Jehovas, die wollen unbedingt, dass es ein Pfahl ist. Aber es ist falsch, denn der Herr wurde an einem Kreuz befestigt. Und zwar, immer wenn es heißt, dass jemand das Kreuz tragen musste zur Hinrichtungsstätte, da hat man eben nicht den Pfahl getragen, der wurde an der Hinrichtungsstätte bereits montiert. Und der Verurteilte, wenn er das Kreuz tragen musste, dann hat er eben das Patibulum auf Lateinisch, diesen Querbalken getragen. Und der heißt auf Griechisch auch Stauros. Also Stauros kann das Ganze bedeuten oder den Querbalken. Aber wenn einer das Kreuz trägt, dann ist es der Querbalken. Und die Römer haben ja ganz unterschiedlich gekreuzigt. Sie haben zum Beispiel mit Schnüren angebunden. Es konnte auch sein, dass sie mit Nägeln gekreuzigt haben. Im Fall des Herrn Jesus wissen wir ganz genau, wie? Mit Nägeln. Denn in Johannes 20 zeigt er ja den Jüngern die Nägelmale in Händen und Füßen. Also es ist ganz klar, es war ein Kreuz und es war mit Nägeln. Das ist durchaus möglich, aber eben um einfach diesen falschen Dingen, die ständig verbreitet werden, entgegenzutreten, dass wir ganz klar festhalten können, so war es. Und das, was hier die Tradition immer festgehalten hatte, das war korrekt. Nicht alles ist richtig, was die Tradition sagt, aber man muss eben dort, wo die Tradition richtig ist, muss man dazu stehen. Und dieser Simon von Kyrene, wo liegt Kyrene?
Nordafrika.
Nordafrika, und zwar in?
Kyrenaika.
Ja, genau, aber das ist heute, entspricht das welchem Land? Nicht Marokko, nicht Tunis,
Libyen.
Nicht Ägypten, aber Libyen, genau. Also das war ein Jude aus Libyen, der ins Land eingewandert war. Und interessant ist, man hat 1941 im Kidron-Tal, wo es ja ganz viele Gräber gibt, zum Teil eben zurück bis vor 2000 Jahren, da hat man eine Grabkammer entdeckt mit einer ganzen Reihe von Ossuarien. Das sind so kleine Kisten, wo man die Knochen der Toten hineingelegt hatte. Und darauf ganz viele Inschriften. Und auf einem Ossuarium steht der Name Simon und auch Alexander. Und diese Kombination ist natürlich interessant, weil, schlagen wir auf, Markus 14 verrät eben noch mehr. Ich meine Markus 15, Vers 21. Liest du, Sascha?
Und sie zwangen einen Vorübergehenden, der vom Feld kam, Simon von Kyrene, den Vater von Alexander und Rufus, ihm das Kreuz zu tragen.
Ja. Wenn man bedenkt, Markus gibt also noch mehr Details. Er sagt, dieser Simon hatte zwei Söhne, Alexander und Rufus. Markus hat ja sein Evangelium in Rom geschrieben. Und es wurde ganz speziell von Petrus bestätigt. Und darum also die ersten Leser des Markus-Evangeliums waren Römer. Und interessant ist eben, dass im Römerbrief ein gewisser Rufus speziell gegrüßt wird. Und das ist sehr naheliegend, dass das der gleiche Rufus sein kann wie hier in dieser Stelle, weil dieser Rufus und Alexander gerade ausdrücklich genannt werden im Zusammenhang mit ihrem Vater Simon. Und also auf diesem Ossuarium Nummer 9 im Kidron-Tal, da steht Alexander, Simon, und auf dem Deckel steht Alexander, übrigens alles in griechischen Buchstaben, nicht hebräischen oder aramäischen, aber dann noch mit aramäischen Buchstaben ein Wort, das man lesen kann als Kyrenäer oder Kyrenäisch. So. Und das passt natürlich sehr, sehr gut. Ja? Simon, Kyrene und dann noch Alexander. Also, es kann also ist sehr gut sein, ist sehr naheliegend, dass man sogar die originale Grabbox von diesem Mann, der das Kreuz des Herrn getragen hat, gefunden hat. Und was eben noch dazu kommt im Johannesevangelium, dort wird nichts gesagt von diesem Simon, der das Kreuz getragen hat. Und man muss ja sich vorstellen, Pilatus hat den Herrn zuerst geißeln lassen. Und diese Geißelung bestand ja darin, Lederriemen und oft mit Widerhaken oder spitzen metallenen Gegenständen bestückt. Solche Geißelungen haben den ganzen Rücken aufgerissen, in eine blutige Masse verwandelt. So wie das prophetisch im Psalm gesagt wird, sie haben Furchen gepflügt auf meinem Rücken. Und Jesaja 52, Vers 14 sagt, dass er mehr entstellt war als irgendwelche Menschen und Menschenkinder. Und diese Geißelung hat oft bei Leuten bereits zum Tod geführt. Die mussten gar nicht mehr gekreuzigt werden. Dann musste der Herr diesen Querbalken tragen. Das ist unvorstellbar. Es wird nirgends gesagt, dass der Herr zusammengebrochen ist. Das steht im Bibeltext nirgends. Aber es wird hier gesagt, dass dieser Simon von Kyrene das Kreuz übernehmen musste. Aber im Johannesevangelium wird Simon gar nicht erwähnt. Was wir dort sehen ist, schlagen wir auf, Johannes 19. Und zwar, Vers 17 liest du, Sascha.
Und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur sogenannten Schädelstätte, die auf Hebräisch Golgatha heißt. Dort kreuzigten sie ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.
Also im Johannesevangelium, da wird der Herr Jesus besonders vorgestellt als
ewiger Gott.
Jawohl, ewiger Gott und ewiger Sohn Gottes. Und im Johannesevangelium wird daher weniger die menschliche Seite betont, jetzt wie im Lukasevangelium. Darum sehen wir ihn hier vorgestellt, wie er sein Kreuz tragend durch das Stadttor hinausgeht Richtung Golgatha. Hier wird betont, wie mit welcher Entschiedenheit der Herr diesen Weg gehen wollte. Und im Lukasevangelium, im Markusevangelium, wo er eben beschrieben wird als Mensch, Lukas, und als Knecht im Markus-Evangelium, da wird eben auch hingewiesen auf diese Hilfe, die er erfahren hat. Übrigens, auch nur im Lukas-Evangelium im Garten Gethsemane hatten wir das schon gesehen, diese Bemerkung, dass der Herr da in schwerem Gebetskampf war, da kam ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Nur im Lukas-Evangelium. Wo eben seine Menschheit besonders betont wird, wird das auch so gezeigt. Also diese Unterschiede, die hat der Heilige Geist so gewollt, um eben für jedes Evangelium ein ganz besonderes Porträt einer Seite, einer besonderen Seite der Herrlichkeit des Herrn Jesus zu malen. Und dann Vers 27, sehen wir diese große Volksmenge von Frauen, die ganz anders waren. Das ist schon eigenartig. Das heißt, speziell eben große Volksmenge und dann eben auch, wird gesagt, Frauen, die wehklagten und beweinten. Also die Härte von Männern kommt in dem Prozess des Herrn Jesus auf besondere Weise zur Geltung und auf der anderen Seite Frauen, die Erbarmen haben. Aber das reicht nicht. Das macht der Herr ihnen klar. Er sagt, er spricht sie dann an als, mit welchem Titel?
Töchter Jerusalem.
Ja, woran erinnert uns das?
Jesaja.
Die Töchter Jerusalems.
Tochter Zion.
Das ist Zacharja, jawohl. Da ist aber Zion als eine Tochter, aber die Töchter Jerusalems. Nein. Hohelied. Ständig werden die jungen Frauen von Jerusalem angesprochen als Töchter Jerusalems. Töchter Jerusalems. Und so spricht der Herr Jesus, der Bräutigam, der hier verworfen ist von seinem Volk. Und er spricht die Töchter Jerusalems an und sagt, sie sollen nicht über ihn weinen. Das ändert nichts an seinem schweren Gang. Aber über sich selber und über ihre Kinder. Und er kündigt an, es kommt eine Zeit, die so schlimm sein wird, dass man sagt, dass die Frauen die Glücklichen sind, die nie Kinder gehabt haben. Und das wurde Wahrheit mit dem Jahr 70, beziehungsweise schon ab dem Jahr 66, als der Aufstand begann in Galiläa und dann brutal von den Römern niedergeschlagen wurde, in Galiläa, in Judäa, auch in Transjordanien. Und schließlich gingen die Armeen hinauf nach Jerusalem. Es kam zu dieser 140-tägigen Belagerung und am Ende war Jerusalem am Boden zerstört, mehr als 1 Million Tote. Aber der Krieg ging weiter, denn gewisse konnten noch eine letzte Hochburg halten, nämlich Masada. Und die schafften es bis 1973. Und dann fiel auch Masada. Und so dramatisch dass ja am Abend, am Vorabend, als klar wurde, die Römer werden Masada erobern, weil sie eine Rampe bauen konnten mit unzähligen kriegsgefangenen Juden, bis hinauf, und es war klar, am nächsten Tag, die werden die Stadtmauer bzw. das Stadttor rammen. Und Eleazar hält diese Rede, die Josephus Flavius festgehalten hat in seinen Büchern, im jüdischen Krieg, und er sagt, wir wollen nicht in Sklaverei gehen und wir wollen nicht diese Schrecken erleben, sondern wir gehen selber in den Tod. Und da haben aber ganz wenige Personen, Frauen mit Kindern, die haben überlebt. Und das Ganze hat mit einem Massenselbstmord von etwa 1000 Leuten geendet. Also wirklich furchtbar, wenn der Mensch gar keinen Ausweg mehr sieht. Und das kündigt der Herr hier an. Glückselig, Tage kommen, da man sagen wird, glückselig die Unfruchtbaren und die Leiber, die nicht geboren und die Brüste, die nicht genährt haben. Dann werden sie anfangen, zu den Bergen zu sagen, fallt auf uns, und zu den Hügeln, bedeckt uns. Und wenn die eben einen nicht umbringen, dann haben sie sich selber umgebracht. Es ist ja bekannt, dass man die Offiziere in Israel vereidigt hat auf Masada. Aber ich weiß nicht, ob das bekannt ist, das macht man heute nicht mehr.
Ich habe schon davon gehört.
Ja?
Ja, sagt man ja, Masada fall never again.
Ja, genau. Masada soll nicht mehr fallen.
Das, was dort geschehen soll, in Israel nie mehr geschehen.
Das soll nie mehr geschehen, genau. Aber man macht das jetzt eben nicht mehr, die Vereidigung auf Masada. Und warum? Weil man festgestellt hat, es geht eigentlich nicht. Selbstmord als etwas Positives hinzustellen, das geht nicht, und darum ist man davon weggekommen. Aber Masada steht wirklich für diese völlige Verzweiflung, auf die der Herr hinweist. Und dann sagt er in Vers 31, denn wenn man dies tut an dem grünen Holz, was wird an dem dürren geschehen? Er vergleicht sich mit grünem, frischen, saftigen Holz. Und die Menschen, die Sünder, sind von Natur das dürre Holz. Und da ist interessant, der Jesus war ja bekannt als der Nazaräer. Und weiß jemand, woher das Wort Nazareth kommt? Das heißt, Spross kommt von einer Wurzel, die heißt?
Näzer.
Näzer heißt Spross. Und es ist so, dass diese Wurzel die Wurzel ist NZR. Das soll ein R sein. NZR, das ist typisch in den semitischen Sprachen, also auch nicht nur im Hebräischen, auch im Aramäischen, im Arabischen und so weiter, dass man fast alle Wörter auf Wurzeln zurückführen kann von drei Konsonanten. Und darum kann man von fast allen Wörtern sehr im Allgemeinen mühelos zurückverfolgen, warum heißt das Wort so. Nicht wahr? Auf Deutsch, wenn man wissen möchte, warum sagt man Stier? Stier. Ja, da muss man einen Etymologie-Duden zum Beispiel beiziehen und dann erfährt man über die Wortgeschichte. Im Hebräischen ist das viel einfacher. Par, das kommt von der Wurzel parar, also P-R-R, und das heißt niedertreten, annullieren. Und dann versteht man plötzlich, aha, und am großen Versöhnungstag wurde ein Stier als das große Opfer für das Haus Aarons geopfert, und in Hebräer 9, wo über den großen Versöhnungstag gesprochen wird, dort heißt es, Christus ist geoffenbart worden zur Abschaffung der Sünde durch sein Opfer. Und so kann man alle möglichen Wörter so durchleuchten und hat einen enormen Gewinn, wenn man das geistlich macht. Und jetzt eben Netzer geht zurück auf die Wurzel Nazar. Man setzt immer AA ein, dann hat man die Wurzel. Und das heißt im Arabischen grün sein. Also ein grüner Spross. Und der Herr sagt hier, wenn man dies an dem grünen Holz tut, was wird an dem dürren geschehen? Aber interessant, in Jesaja 53, können wir das kurz aufschlagen, da wird der Herr Jesus beschrieben als dieser Spross, dieser Wurzelspross, ein Reis. Lest du, Sascha, Jesaja 53, Vers 2.
Er wuchs auf vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht.
Verachtet war er und verlassen
von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht.
Und liest doch auch noch Vers 14, das habe ich ja vorhin erwähnt. Der völligen Misshandlung des Herrn, ja.
Gleich wie sich viele über dich entsetzten, so sehr war sein Angesicht entstellt, mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder.
Danke. Und jetzt eben lesen wir von ihm, wie ein Reis vor ihm aufgeschossen, wie ein Wurzelspross. Auch das ist wieder ein Holz, oder? Ein Trieb von einem Baum. Aber es wird gesagt, aus dürrem Erdreich. Das ist ja eigentlich ein gewisses Paradox, ein Widerspruch in sich, dass etwas wächst aus einem Boden, der eigentlich nichts produzieren kann. Aber das drückt genau aus, der Herr Jesus ist aufgewachsen in einer Zeit, wo das jüdische Volk durch tote Religiosität gekennzeichnet war. Aber er war von Anfang an stets in Gemeinschaft mit dem Vater, wenn wir ihn sehen, als ein Zwölfjährigen im Tempel, wie er sagt, ich muss in dem sein, was meines Vaters ist. Er war dieser Spross aus dürrem Erdreich. Grün, saftig, aber die Herkunft war eben dürr. Christoph, hattest du was sagen wollen?
Ich hatte noch eine Frage, aber das geht noch mal ein bisschen zurück. Ich wollte noch was fragen mit Pilatus. Pilatus war da nicht auch einer gewissen rechtlichen Grundlage unterworfen? Also er konnte jetzt auch nicht beliebig entscheiden, wenn er sagt selber, es liegt keine Schuld vor. Also es gibt kein Grund eigentlich. Hat er da nicht auch selber was Illegales rein, ab vor dem Römischen Reich? Einen Menschen hinrichten ließ, wäre eigentlich.
Ich wiederhole eine Frage für den Livestream. Und zwar, du sagst, die Juden hatten kein Recht auf Todesstrafe, darum mussten sie den Herrn aus ihrer Sicht Pilatus übergeben. Aber deine Frage zielt auf Pilatus, konnte er in einem gewissen Bereich frei agieren, war er nicht, aber doch gegenüber Rom verantwortlich in dem, was er tat, wenn er da nun einen Unschuldigen hinrichtete. Also es war schon so, als Landpfleger hatte er natürlich eine recht große politische Autorität und ihm waren 600 Soldaten übrigens unterstellt. Die 600 Soldaten aus der Burg Antonia, die unter dem Chiliarchen, der auch in der Apostelgeschichte erwähnt wird, dieser Offizier über 1000 standen, die standen Pilatus zur Verfügung. Und natürlich, er musste in dem, was er tat, gegenüber Rom Rechenschaft ablegen. Aber Rom war allgemein natürlich sehr, sehr empfindlich, wenn der Vorwurf kam, Aufruhr. Und darum war es natürlich für ihn relativ einfach, sich gegenüber höheren Stellen zu verantworten, wenn er sagt, also die Masse war überzeugt, das ist ein Aufrührer und der wäre gefährlich fürs Römische Reich. Und darum hat er sich damit nicht unbedingt in Gefahr gebracht. Ja, gehen wir weiter nach dem grünen Holz in Vers 31. Vers 32 berichtet dann, dass zwei weitere gekreuzigt werden, und zwar diesmal Übeltäter, im Kontrast zum Herrn. Und dann kommen sie an den Ort, der Schädelstätte genannt wird. Wörtlich steht im Griechischen nur einfach Schädel. Das Wort Golgatha, das ist einfach aramäisch für Schädel, Schädelstätte. Und dort wird der Herr gekreuzigt und die zwei neben ihm. Jetzt dieser Ort. Interessant, dass einfach der Ort genannt wird. Und das erinnert uns an 1. Mose 22, als Abraham bereit war, seinen Sohn zu geben, zu opfern. Da lesen wir, können wir das kurz aufschlagen, 1. Mose 22, Gott testet den Glauben Abrahams, ob er bereit ist, das Liebste aus Liebe zu Gott zu geben. Der Vater ist bereit, seinen Sohn zu geben. Und jetzt Vers 4.
Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von Ferne.
Ja, also, drei Tage und dann sieht er den Ort. Dort baut er einen Altar und wir lesen, nachdem Isaak verschont wird und ein Widder an seiner Stelle geopfert wird, lesen wir wieder in Vers 14.
Und Abraham nannte den Ort, der Herr wird dafür sorgen, sodass man noch heute sagt, auf dem Berg wird der Herr dafür sorgen.
Jawohl. Also auch da wieder, gab diesem Ort. Und vorher sah den Ort. Und hier, als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird. Nun, die Frage ist, wo sollte Isaak damals geopfert werden? Was sagt die Tradition?
Auf einem der Hügel.
Ja, also Gott sagt in Vers 2, liest das gerade vor, Sascha.
Und er sprach, nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer da auf einem der Berge, den ich dir nennen werde.
Gott sagt, wie du sagst, Manfred, auf einem der Berge. Und zwar im Land Moria. Aber die Tradition, die sagt, Moria sei der Ort gewesen, das ist ja der spätere Tempelberg, nach 2. Chroniker 3, Vers 1. Genau.
Denn es ist eben, der Herr wird ersehen, Vers 14. Das ist die Lösung. Der Herr wird ersehen und der Herr hat ersehen, das Opfer dann.
Jawohl.
Der Herr ist Jesus, der, das ist dann eigentlich, heißt eigentlich so viel wie auch der Felsen Golgatha.
Also du hast schon ein paar Zwischenglieder übersprungen. Jetzt wie jemand, der gar nicht weiß, was du sagen willst, der würde sagen, ja, aber du behauptest was. Aber was du sagst, ist genau richtig. Und zwar, schauen wir es noch der Reihe nach an. Eben, Gott sagt, er soll gehen ins Land Moria. Das heißt also in das Land, wo der Berg Moria stand. Und Moria war eben der bekannte Berg damals, weil auf dem Südabhang war die Stadt Salem, wo König Melchisedek regierte, als Königstadt bekannt. Aber da gab es viele Hügel in diesem Bereich von Moria, die waren nicht mit Namen bekannt. Und darum sagt Gott, geh in das Land Moria und opfere ihn auf einem der Berge, den ich dir sagen werde. Und so käme natürlich in Frage, östlich vom Ölberg, vom Tempelberg ist der Ölberg, dann... Was hat es noch weitere Berge da?
Zion 1.
Also Zion 1, Zion 2 müsstest du sagen. Weil im Alten Testament, der Berg Zion ist das gleiche wie der Berg Moria. Aber in der Zeit ab etwa 100 nach Christus nennt man den Nachbarhügel, das ist der Südwesthügel der Altstadt von Jerusalem, nennt man auch Zion. Und das führt bei den Touristen zu Verwirrung. Ja, was Zion? Die haben mir gesagt, da ist Zion, das ist ja nicht der Tempelberg. Ja, in der Bibel, Zion, das ist der Tempelberg, das ist der Berg Moria. Aber dieser Nachbarhügel, Südwesthügel, wo übrigens das urchristliche Quartier war, dort fand Pfingsten statt, das wird heute genannt Zion. Und dann gibt es daneben noch einen Hügel, das ist der Nordwesthügel, Südwesthügel, Nordwesthügel, und dort liegt Golgatha. Und eben, er sollte das tun auf einem der Berge, den Gott ihm zeigen wird. Und jetzt eben, was Philipp bereits erklärt hat, Vers 14, da gibt Abraham diesem unbekannten Berg einen Namen. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen. Adonai Yireh, das ist der Name dieses Berges. Der Herr wird ersehen. Aber was heißt das ersehen? Das hast du bereits gesagt, aber einfach so schnell, dass wahrscheinlich das niemand genau nachvollziehen konnte. Ja, genau, welche Stelle?
Ist es im Psalm eine Stelle, wo es heißt, dass der Herr ersehen wird, das
Opfer? Nein, nein, nur ein paar Verse vorher. Du bist schon am richtigen Ort. Du musst nicht in die Psalmen gehen. In Vers 8, als Antwort auf die Frage des Sohnes, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da lesen wir, und Abraham sprach, Gott wird sich ersehen, das Schaf zum Brandopfer, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Also, Abraham sagt, Gott wird ein Lamm ausersehen, und das hat sich wirklich als prophetisches Wort erfüllt, indem dieser Widder, dieses männliche Schaf, dann geopfert werden konnte. Also ein Brandopfer ersehen, meint ein Opfer auswählen. Aber nachdem dieses Brandopfer dargebracht war, gibt Abraham diesem Ort trotzdem einen Namen und er sagt nicht Adonai Ra'ah, das wäre der Herr hat ausersehen, sondern Adonai Yireh, das heißt der Herr wird ausersehen. Und Mose erklärt im gleichen Vers, 14b, daher heutigen Tages gesagt wird, auf dem Berg des Herrn wird ersehen werden. Also dieser Berg, der vorher ein unbekannter Berg war, im Land Moria, einer dieser Berge, der heißt jetzt, der Herr wird ersehen. Und Mose sagt, darum wissen wir, auf dem Berg des Herrn wird einmal das Opfer ersehen werden. Und damit wird also klar, der Messias, wenn er einmal als Opfer sterben würde, wie Jesaja 53 das beschreibt, das muss geschehen im Land Moria. Das muss geschehen auf einem der Berge dort. Und der Herr Jesus ist genau auf dem Nachbarhügel des Tempelberges Moria gestorben. Und damit ist eben klar, das ist der identische Ort. Aber eben dieser Ort, von dem es da schon heißt, Abraham sah den Ort. Abraham gab dem Ort den Namen und jetzt hier, und als sie an den Ort kamen. So wie ein Aufleuchten von einem Leitmotiv. Ich meine, in der Musik kennt man den Begriff des Leitmotivs. Immer wenn das Leitmotiv wieder kommt, dann ist das quasi eine Erinnerung zurück an eine ältere Station. Jetzt plötzlich das Leitmotiv an den Ort. Das ist dieser Ort, wo Abraham bereit war, seinen Sohn zu geben als Vater. Und hier der himmlische Vater ist bereit, den ewigen Sohn zu geben auf Golgatha. Wollte jemand etwas sagen? Ich habe gedacht, ich hätte etwas übersehen. Gut, und dann finden wir dieses wunderbare Gebet des Herrn, Vers 34, liest du nochmals, Sascha?
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie teilten aber sein Gewand und warfen das Los darüber.
Der Herr betet für seine Feinde. Und wie ist das möglich, dass er betet um Vergebung und dabei waren sie ja gar nicht bußfertig? Wie muss man das verstehen?
Es gibt zwei Arten von Vergebung.
Es gibt zwei Arten von Vergebung. Und zwar?
Die Vergebung, die wieder Beziehung wiederherstellt, wenn Einsicht auf der anderen Seite ist. Und die Vergebung, auch wenn keine Einsicht da ist.
Ja, genau. Also die Vergebung, wenn keine Einsicht da ist. Und die Vergebung, wenn Einsicht entsteht und eine Sache bereinigt wird. Das sind zwei verschiedene Dinge, die werden oft miteinander verwechselt. Und es ist ganz tragisch, wenn man sagt, nein, ich vergebe nicht, der sieht nichts ein. So kann man wirklich in ein Gefängnis hineinkommen und ein Gefängnis der Bitterkeit. Aber das Wort Gottes macht uns klar, wir müssen grundsätzlich vergeben im Herzen. Aber natürlich ist die Gemeinschaft nicht einfach da, wenn etwas nicht geordnet ist. Aber sobald das geordnet ist, dann vergibt man so, dass alles, was trübt, alles, was Nebel oder Wolke ist, weg ist. Und so ist das eben auch für einen Erlösten. Ein Erlöster darf wissen, der Herr Jesus hat alles am Kreuz für mich getragen und gut gemacht damals. Wir sind Kolosser 2, Vers 17 heißt, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Abgeschlossen, ein Aorist, punktuelle Handlung in der Vergangenheit. Aber als Kind Gottes, wenn ich jetzt sündige, dann ist die Gemeinschaft mit dem Vater getrübt. Natürlich hat der Herr Jesus grundsätzlich alles gut getan. Aber erst wenn ich das einsehe und Gott bekenne, nach 1. Johannes 1, Vers 9, bereue und die Vergebung in Anspruch nehme, dann wird eben die getrübte Gemeinschaft oder in schweren Fällen sogar die unterbrochene Gemeinschaft wieder hergestellt. Und so bittet der Herr Jesus für diese Menschen, dass sie eben zur Buße kommen und schließlich auch diese Vergebung bekommen. Aber ganz traurig, im Nestle-Aland-Text, das ist ja dieser angeblich neueste Standard, wissenschaftliche Standard des griechischen Textes heute, die meisten modernen Bibelübersetzungen beruhen auf Nestle-Aland und nicht mehr auf der Masse der Handschriften wie früher, der Mehrheitstext. Und der Nestle-Aland kennzeichnet diesen Vers als spätere Hinzufügung. Aber die Masse der Handschriften bezeugt das ganz klar. Und wenn Nestle-Aland stimmen würde, dann wäre also dieses erste Wort des Erlösers am Kreuz, könnte man das abstreichen. Aber ich habe mir eine Bibel am Rand NA abgestrichen. Und zwar eben ist es durch die Handschriften so klar bezeugt. Und dadurch haben wir wie viele Worte des Herrn am Kreuz?
Sieben.
Ja, dann müsste man Haydn noch nachträglich abändern. Haydn hat doch dieses Werk komponiert, die sieben Worte des Erlösers. Und das ist das erste. Können wir das ganz kurz zusammenfassen? Was war dann das zweite Wort? Das ist nicht in Lukas.
Siehe deinen Sohn, Johannes.
Jawohl. Siehe deinen Sohn zu Maria und siehe deine Mutter zu Johannes. Das ist in Johannes 19. Das war das zweite Wort am Kreuz. Dann das dritte, das haben wir hier, nämlich Vers
43,
ja.
Heute wissen wir im Paradies sein.
Jawohl, das ist das dritte Wort. Und dann, das haben wir auch nicht in Lukas, aber zum Beispiel in Matthäus. Genau, Eli, Eli, Lama, Shabbatani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Übrigens, haben wir gemerkt, in der Bibel steht doch Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Ja? Und ich habe gelesen, zitiert, Shabbatani. Auf Griechisch, das ist ja Griechisch geschrieben. Und mit griechischen Buchstaben wird Aramäisch geschrieben. Aber auf Griechisch gibt es eben nur ein S und kein Sch. Laut. Und darum muss man auf Griechisch Sch mit S schreiben. Darum Sa, und viele sagen Sabachthani, aber das Chi, das griechische Chi, hat man früher ausgesprochen als K, Sabak, Sabachthani. Und auf Aramäisch ist es ein Q. Also Shabachthani. Warum hast du mich verlassen? Das war eben das vierte Wort. Dann fünftens, mich dürstet, und Johannes-Evangelium, und nochmals Johannes-Evangelium, 19, Vers 30. Es ist vollbracht, es ist bezahlt. Und dann das siebte Wort, genau, das haben wir hier in Vers 46. Jesus rief mit lauter Stimme und sprach: Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und da haben sich die Worte aus Psalm 31, Vers 6 erfüllt. Und da haben wir also drei der sieben Worte. Es gibt kein Evangelium, das alle sieben Worte bringt. Sondern wir brauchen alle vier Evangelien, aber dann haben wir das Ganze. Und eben die sieben Worte des Erlösers am Kreuz. Und gerade jetzt zu diesem Ausspruch: Heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Ich habe das zum Schluss noch hier aufgezeichnet. Es ist unglaublich, was dieser Verbrecher erlebt hat in diesen Stunden am Kreuz. Matthäus berichtet ja, beide haben gelästert. Aber Lukas macht klar, dass der eine zur Einsicht kommt. Und er sagt dem Mitgekreuzigten: Was lästerst du? Was spottest du? Wir haben verdient, was unsere Taten wert sind. Das heißt, ich bin am richtigen Ort. Aber dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Und dann sagt er dem Herrn: Gedenke meiner, Herr, wenn du in deinem Reich kommst. Also, er spricht den Mitgekreuzigten an als Herr. Als sie gelästert haben, haben sie ihn garantiert nicht Herr genannt. Er nennt ihn Herr. Und er sagt: Wenn, also zeitlich, wenn du in deinem Reich kommst. Er glaubte also, dieser Gekreuzigte ist der Messias, der jetzt stirbt, aber später wiederkommen wird. Das ist unglaublich. Und man denkt, all diese Gelehrten aus dem Sanhedrin, die da spotten. Und er sagt, das ist der Messias und er wird wiederkommen. Der war also überzeugt, er wird auferstehen und er wird einmal in Herrlichkeit kommen. Und zwar, um das messianische Reich, das tausendjährige Friedensreich aufzurichten. Und seine Bitte ist: Gedenke meiner. Also, so ganz von Weitem, so: Gedenke meiner. Aber der Herr gibt ihm dann Antwort und sagt: Nicht, wenn du kommst, das wäre ja in der Zukunft, weit, weit in der Zukunft, sondern er sagt: Heute. Und er sagt, nicht im tausendjährigen Friedensreich, sondern im Paradies, im Himmel. Du musst nicht warten, bis das tausendjährige Friedensreich kommt. Jetzt geht es sofort in den Himmel. Eben, darum sagt er: Heute. Und zwar nicht erst im künftigen tausendjährigen Reich, sondern gerade in die Herrlichkeit des Himmels, ins Paradies. Und er sagt nicht: Ja, ich werde deiner gedenken, so von Weitem, sondern in persönlicher, enger Gemeinschaft mit ihm. Also schwarz ist jetzt nicht etwas Negatives, aber einfach, damit man es unterscheiden kann. Gedenke mit mir. Und so sieht man also, wie auf jeden Teil in der Aussage gibt der Herr in seinem Satz eine Entgegnung, eine wunderbare, überwältigende Entgegnung. Einer hat mal gesagt: Ja, also dieser Mann konnte ja keine Frucht mehr bringen als Gläubiger. Als Gläubiger sollte man Frucht bringen. Habe ich gesagt: Was? Erstmal hat er Zeugnis abgelegt. Wir haben dieses Gericht am Kreuz verdient. Dieser hat nichts Ungeziemendes getan. Und übrigens, das ist der Messias, der wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit. Und dann durfte er wissen, und er wird mit dem Herrn persönlich zusammen sein, noch am gleichen Tag im Himmel. Und damit hat man auch gerade die nötige Munition, wenn man mit Zeugen Jehovas zu tun hat. Die sagen ja: Nein, 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 es gibt, wenn man stirbt, gibt es nicht ein Weiterleben im Paradies. Da ist man ausgelöscht. Erst später kommt dann die Auferstehung bei den Gläubigen. Und die anderen, die sind einfach ausgelöscht. Aber dann schreiben Sie in Ihrer gefälschten, systematischen gefälschten Bibel, schreiben Sie, ich sage dir heute, du wirst mit mir im Paradies sein. Und damit wird ja genau das zerstört, diese Dreierzuordnung. Der Satz sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und übrigens, in unserer Sprache müssen wir nicht sagen, wenn man heute spricht, muss ich nicht sagen, heute Mittwoch sage ich, oder? Weil das ist ja eh klar. Also man kann gleich sagen, und da muss man nicht sagen, heute sage ich dir, du wirst mit mir im Paradies sein. Sondern wenn wir heute sagen, dann muss es eine besondere Bewandtnis haben. In asiatischen Sprachen ist das ja anders. Im Thai und auch im Chinesischen, da sind ja die Verben einfach Blöcke. Und das ist toll, da muss man gar nicht verschiedene Formen lernen. Ich gehe, du gehst, er geht, wir gehen, ihr geht, sie gehen, sondern alles gleicher Block. Aber es gibt auch keine Vergangenheitsform, Gegenwartsform im Chinesischen oder Zukunftsform. Ja, wie macht man das? Ja, das merkt man, wenn Sie Englisch sprechen. Yesterday I go to Zurich. Was? I go? Ja, ich habe ja gesagt, yesterday. Warum muss man da etwas ändern am Wort? Ich habe es ja gesagt. Und so sagt man eben mit Zusatzwörtern, dass man zeitlich parkiert ist. Aber im Griechischen, das ist so reich, die Sprache, 54 Formen für ein Verb. Also ein solcher Reichtum. Und darum musste der Herr nicht sagen, ich sage dir heute, sondern heute wirst du mit mir im Paradies sein. Ja, dann wollen wir an dieser Stelle. Oder noch eine letzte Frage. Oder eine Ergänzung.
Etwas, was mir jetzt auch aufgefallen ist, mit mir. In Offenbarung 3, 21.
Ja, ja.
So eine schöne Verheißung, das heißt auch mit mir.
Eine Verheißung in Offenbarung 3, zum Schluss. Du meinst in dem Fall in Sendschreiben an Laodicea?
Laodicea, ja, genau.
Jawohl. Und liest du gleich, Sascha?
3,21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe.
Jawohl, hier geht es ja um den Thron Gottes im Paradies. Und der Herr sagt den Überwindern von Laodicea, mit mir. Und nicht nur im Paradies, sondern auf dem Thron Gottes. Zwischen den Cherubim, über den Cherubim. Schön.